ARD.
Hallo zusammen, hier ist Liane Lippert und ich wünsche euch viel Spaß beim Tourfunk.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Ja, da habt ihr sie gehört, die Gewinnerin des Tages. Liane Lippert hat die Etappe beim Giro gewonnen und wir sprechen gleich am Ende dieser Folge mit ihr in Italien. Und reden natürlich auch über das, was heute hier bei den Männern bei der Tour in der Bretagne passiert ist. Wie jeden Tag nehmen wir alles auseinander, was wichtig war, was wichtig wird. Und wir haben eine sehr prominente Runde heute hier. Mühe de Bretagne, schon fast ein bisschen Höhlenluft. Florian Nass ist da.
Hallo.
Fabian Wegmann, unser Experte.
Moin Moritz.
Michael Antwerpes, unser Moderator im Fernsehen.
Hallöchen.
Und Holger Gersker, unser Radioreporter.
Hallo Moritz.
Und ich bin Moritz Kasselert. Grüß euch sehr. Wir haben heute Morgen schon Menschenmassen gesehen, als wir hochgefahren sind. Ich hatte Zweifel, ob die alle auf den Berg passen, aber es hat irgendwie gepasst. Es war eine wahnsinnige Atmosphäre, tolles Wetter und ein packendes Finale.
Schauen wir auf die letzten 700 Meter. Es ist jetzt der Wechsel an der Spitze. Jetzt ist es Jonathan Narváez. Das ist der besagte Helfer von Tadej Pogacar. Der macht das Tempo jetzt im Sinne des Slowenen am Hinterrad Remco Evenepoel. Das wäre ein Ding, wenn der Belgier hier nach dem Zeitfahren auch diese Etappe gewinnt. Pogacar wollte es unbedingt, hat Nils Politz seinen Helfer eingespannt, um Ausreißergruppen zu jagen und zu stellen, weil er diese Etappe so prestigeträchtig unbedingt gewinnen will. Pogacar ist momentan an der dritten Stelle. So kommen sie jetzt hier auf die letzten 400 flachen Meter. Das ist nicht mehr so steil. Narváez vorne als Helfer und Anfahrer, dann Remco Evenepoel, dann Tadej Pogacar, dann Jonas Vingegaard und dessen Helfer Matteo Jürgensen, der den besseren Punch hat aus der Mannschaft, der vielleicht auch die Chance hat, hier zu gewinnen. 250 Meter noch, immer noch Narváez vorn. Es ist ein Riesentrubel hier. Alle klopfen mit den flachen Händen auf die Banden und jetzt der Antritt von Tadej Pogacar. Pogacar geht und Vingegaard ist an seinem Hinterrad. Alle anderen sind geschlagen, auch Evenepoel. Aber der Vorsprung von Tadej Pogacar ist riesengroß. Pogacar wird die Etappe gewinnen vor Jonas Vingegaard. Die Faust nach oben. Und der dritte Platz geht dann, glaube ich, noch André. Matteo Jürgensen ganz knapp vor Remco Evenepoel. Und jetzt schaue ich raus, wie viele Sekunden letztlich Florian Lipowitz verliert. Alles so um die 30 wäre okay. Zumal ja die anderen, die jetzt gerade ins Ziel gefahren sind, gar nicht der Maßstab sind. Jetzt sprinten die Nächsten hier um die Plätze. Ist die Nummer 72 da schon dabei? Jawohl! Da ist er. Starke Leistung. Der kommt wieder vor Primoz Roglic an, wenn es auch nur zwei, drei Längen waren. Aber Florian Lipowitz hat das auch hier gut gemacht und jetzt geht es so langsam in sein Terrain. Aber der Tagessieger heißt Tadej Pogacar und der Weltmeister übernimmt damit natürlich auch das Gelbe.
Ja, er hat sich wiedergeholt von Mathieu van der Poel und ich glaube, Flo, von einem Überraschungssieg können wir heute nicht sprechen. Ich glaube, die wenigsten haben daran gezweifelt, dass Pogacar gewinnen wird, aber die Art und Weise und das Finale, wie spannend das war schon wieder geil, ne?
Ja, es war total beeindruckend und Nils Polit hat uns das ja heute vorm Start schon gesagt. Wir wollen die Etappe gewinnen. Er hat offen gelassen, wen er damit meint. Also natürlich einen seiner Mannschaft, das ist ja logisch. Aber das war dann nicht so schwer zu erraten, dass es um Tadej Pogacar gehen wird. Super. Und ich meine, wir haben im Verlauf der Etappe eigentlich auch nur zwei Namen in den Mund genommen, wobei das Fragezeichen hinter Mathieu van der Poel stand. Wie hat er das verkraftet? Mhm. Der hat ja hier schon gewonnen, aber mit Pogacar haben wir natürlich einen beeindruckenden Favoritensieg erlebt, ja.
Was war das für ein Finale, Fabian? Um mal die Leute auch mitzunehmen, die es vielleicht nicht gesehen haben.
Es ging ja zweimal über die Mühe der Bretagne hoch, also das erste Mal 15 Kilometer vor Ziel waren wir oben und da haben wir schon Mathieu van der Poel gesehen, dass der unten rein Probleme hatte. Er hatte da schon mal, er konnte oben wieder aufschließen, aber in dem steilen Abschnitt, also von Kilometer 2 zu 1 vor dem Ziel, da musste er schon reißen lassen. Da hatte er schon so 15, 20 Meter und dann hat man schon gesehen, okay, da geht's nicht gut. Florian Lipowitz war da super positioniert, ist an dritter Position die ganze Zeit den Berg hochgefahren, ist ja sehr stark aus, richtig gut. Ja, und dann ging es drüber, dann waren zwei, drei Attacken, Wout van Aert war auch nochmal kurz vorne und dann ging es in die Abfahrt rein, also es war im Grunde genommen 2 Kilometer hoch, dieser Rundkurs, diese 15 Kilometer und dann der Rest ging es nur noch bergab, sehr guter Asphalt, super schnell und dann gab es diesen Riesensturz. Das war Santiago Buitrago, ist da zu Fall gekommen als erstes. Jack Hake, sein Teamkollege, ist drüber gefallen. Almeida ist auch mitgestürzt, also einer der wichtigsten Helfer für Pogacar. Louis Barré haben wir gesehen, der den ganzen Rücken und Hintern auf hatte. Also da sind einige zu Fall gekommen. Auch Ben Healy, der ja gestern gewonnen hatte, der im Gesamtklassement auf Platz 8, glaube ich, war oder 7, ist zurückgefallen. Also da hat es bestimmt 7, 8 Fahrer hingelegt. Ja, und dann ging es, die Top-Favoriten waren aber alle noch vorne mit dabei und dann ging es zum letzten Mal hoch zum Müde Bretagne und Tim Wellens hat das Tempo sofort übernommen. Sie sind kurz vor der Kurve, also vor dem Anstieg nach vorne gefahren. Tim Wellens hat das Tempo hochgehalten. Der Gantner weiß, der hat im Grunde genommen vollendet, ist bis ungefähr 200 Meter vor Ziel, hat der dann Tempo gemacht, hat das Tempo hochgehalten. Es waren dann nur noch 8 Fahrer dabei, glaube ich. Felix Gall war noch dabei, der ist super stark gefahren. Und dann hat Tadej Pogacar, das haben wir ja gerade gehört, den Sprint angezogen. Vingegaard war super, der war direkt am Rad, hat auch gar nicht verpennt, hatte nicht einen Zentimeter irgendwie verloren, aber hatte auch null Chance, hatte nicht einmal probiert, irgendwie die Nase in den Wind zu halten, ist einfach hinterher gefahren, haben dann 2 Sekunden auf die anderen noch rausgeholt, aber hatte auch keine Möglichkeit, da irgendwie an ihm vorbeizufahren. Er ist zwar gut, er ist auch spritzig, das hat er ja gesagt, da hat er gelernt, also er hatte kein Loch gelassen, aber es reicht für ihn noch nicht, vorbeizufahren.
Er hat auch den Kopf geschüttelt, sich auch geärgert oder vielleicht war er auch ein bisschen verzweifelt. Zu merken, ich kann machen, also es funktioniert einfach nicht, wenn der los antritt, aber das ist ja auch nicht seine Etappe. Ne? Also aller Ehren wert, dass er dran war, keine Zeit verloren hat, aber dass er ihn jetzt hier den Sieg wegsprintet, damit war ja nicht zu rechnen.
Deswegen aber letztes Jahr hat er es ja einmal geschafft und ich glaube, die Hoffnung hatte er schon, dass er ihn mal irgendwann da knacken kann, weil er merkt, dass er sagt, dass er spritziger geworden ist und schneller geworden ist, sprintstärker und hat, glaube ich, schon gehofft, dass er ihn da mal schlagen kann.
Vielleicht nochmal ergänzend zu Almeida, den haben wir am Bus gesehen, ist relativ stark blutend und großes Problem sei die Hüfte. Das war wohl die Aussage. Mal sehen, wie der morgen auf dem Rad sitzt und ob er auf dem Rad sitzt.
Das werden wir sehen, weil er soll zum Röntgen unterwegs sein. Ja. Klar, das muss man erstmal alles abchecken und wir haben, glaube ich, das auch so gesagt, Fabian, welche Bedeutung der Mann für diese Mannschaft hat. Klar, man sagt ja immer, Pogacar, gut, was braucht der für Helfer? Der ist so stark, aber das, was Nils Polit im Flachen ist, auch heute wieder gezeigt hat, ist Almeida dann im Hochgebirge. Ja. Das wäre ja schon ein extremer Rückschlag für diese Mannschaft.
Deswegen ist die Stimmung bei Pogacar auch so ein bisschen getrübt.
I mean, I'm super happy with the win today. We did almost perfect, and unfortunately João crashed, and I hope he's okay. If he's okay, then it's perfect day. If he's not okay, then this victory is for him, and right now I just wish he's okay.
Ja, also wenn Almeida okay ist, dann war es der perfekte Tag, wenn nicht, dann ist der Sieg für ihn. Jetzt können wir es noch nicht abschließend bewerten, wie schwer es ihn erwischt hat. Auf jeden Fall geht er gehandicapt in die nächsten Tage und eine Verletzung bei einer Grand Tour, das dauert in jedem Fall immer. Geschwächt wird er schon sein, ne?
Geschwächt wird er sein. Ich habe ihn im Ziel auch nochmal gesehen. Also er hatte den ganzen Hintern auf, Rücken auf. Er ist da richtig auf diesem Asphalt rumgerutscht, hatte viele Schnittwunden auch. Ich meine, morgen und übermorgen, da muss er nicht viel machen, aber die Hitze ist natürlich auch ein Problem, gerade bei so Verletzungen. Man kann da viele Pflaster drauf machen, aber das scheuert und schabt und das schwächt den Körper dann nochmal zusätzlich ganz gewaltig. Und dann haben wir ja immer noch die Etappe am Montag, die er auch überstehen muss. Dann erst den Ruhetag. Ja, muss man sehen. Also er ist auf jeden Fall ins Ziel gekommen, wie alle anderen, bis auf Jack Hake auch. Der ist wohl mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gekommen direkt. Also der ist nicht weitergefahren. Louis Barret ist auch ins Ziel gekommen. Da bezweifle ich, dass der die nächsten Tage übersteht.
Ja, Stichwort Gehirnerschütterung, großes Thema bei uns heute im Ersten auf sportschau.de. Da könnt ihr euch da mal schlau machen, wie wichtig da eigentlich auch die richtige Versorgung ist und sich auch an die Ratschläge der Ärzte zu halten, denn da geht ein ganz großes Risiko mit einher. Holger, Almeida, wichtiger Helfer, Flo hat es eben schon gesagt, in den Bergen, was würde sein Aus oder seine Schwächung bedeuten?
Dass Nils Polit dann 4 Stunden fahren fährt, was soll's? Nein, das ist natürlich für alle anderen, gibt's halt mehr Arbeit, das ist keine Frage. Es verteilt sich dann auf weniger Schultern. Ich gehe mal davon aus, dass Tadej Pogacar jetzt nicht das gelbe Trikot nochmal abgeben kann. Das wäre jetzt, glaube ich, zu spät. Bei Sprintetappen vielleicht irgendwer, wenn man morgen eine große Gruppe weglässt. Das wäre in Theorie. In Praxis werden die Sprintermannschaften alle Ausreißer zurückholen 2 Tage lang. Im Zentralmassiv ist er selber gefordert und dann geht's ja schon in Richtung Pyrenäen. So gesehen bleibt die Arbeit bei der Mannschaft hängen. Und dann muss man letztlich schauen in den Bergen, ob Jonathan Narváez beispielsweise in diese Rolle reinwächst und den Hauptteil dann als letzter Helfer machen kann, leisten kann. Ja, jetzt Polit ist über den Tourmalet voriges Jahr da Tempo gefahren. Der steht ja auch dieses Jahr auf dem Programm. Es kommt halt für alle, kommen halt ein paar Kilometer mehr dazu. Das sage ich aber immer vorbehaltlich der Tatsache, dass ich anzweifle, dass Tadej Pogacar überhaupt Helfer braucht. Im Zweifel fährt er fährt er auch alleine mit. Blöd ist es trotzdem.
Hat vorher auch schon angedeutet eben, ne? Also der kann ja eigentlich gefühlt so, dann so what, dann ist er halt alleine im Zweifel.
Mit Adam Yates hat er ja noch wirklich.
Ja, Yates ist auch noch da, ja.
Ja. Michael, wir hören gleich dein Interview mit Florian Lipowitz. Nimm uns mal mit in den Zielauslauf bei so einer, ich sage jetzt mal, kleineren Bergankunft. Da haben wir natürlich noch viel ganz andere Kaliber, aber es war tatsächlich heute ein bisschen so, die Mannschaftsbusse sind nicht hier oben, sondern unten. Das heißt, hier oben werden die Fahrer nur irgendwie erst versorgt und fahren dann selber auf dem Rad runter zu den Bussen, um dann da einzusteigen. Was ist da los bei so einem Tag wie heute?
Ich meine, Hauen und Stechen ist da immer, aber das kam uns jetzt, was du gesagt hast, sogar zu Pass, denn die Fahrer bleiben erstmal stehen. Normalerweise, wenn die Busse weiter hinten stehen, fahren sie durch und wissen, aha, da hinten ist mein Bus, ich fahre jetzt erstmal dahin. Hier blieben sie erstmal stehen, die haben ja ihre Betreuer dort, da kriegen sie erstmal ein frisches Fläschchen, dann können sie was trinken und dann fahren sie zurück Richtung Bus. Also uns kommt es entgegen, dass die Situation so war, wie sie ist, aber es ist natürlich ein unglaublicher Kampf um die besten Positionen. Wer hat wen zuerst am Mikrofon? Florian Lipowitz zum Beispiel fuhr erst an uns vorbei und Kameramann Marco, clever, sieht, dass der 20 Meter weiter links abbiegt, sagt er, komm, wir laufen hin, sind hingelaufen und haben ihn dann noch gekriegt, ja. Oder Van der Poel steht da und wird von den Holländern befragt, haben wir einfach mal reingehalten und dann trinkt er einen Schluck, habe ich mal Englisch zwischengefragt, da ging das auch. Also man muss dann schon gucken, wo sind die Lücken, wo komme ich dazwischen. Es ist jeden Tag aufs Neue eine andere Herausforderung.
Ich fand das übrigens genial mit Mathieu, ja. Ich meine, der reagiert ja gar nicht drauf. Der sieht auch das Mikrofon nicht, dass der jetzt im deutschen Fernsehen gerade live drauf ist. Ja, aber das ist eine Chance, die du super ergriffen hast. Ich fand das genial, ja. Aber das ist genau.
Und du hast es gleich übersetzt, sehr gut.
Na gut, das war jetzt auch nicht so wahnsinnig schwer.
Das ist auch übrigens durchaus üblich, nicht nur im Radsport. Man kriegt ja nicht jeden Fahrer immer nur alleine exklusiv, gerade am Ende einer Etappe. Dann wollen alle mit Jonas Vingegaard sprechen und dann stellt er sich da hin und dann hat er 20 Kameras vor sich. Alle halten ihr Mikrofon unter die Nase. Anders funktioniert es gar nicht. Kann ja nicht der Reihe nach da irgendwie die Interviews gehen.
Bei den Deutschen geht's, aber bei den internationalen Stars.
Was aber auch völlig okay ist für uns. Also absolut. Wir kommen da total klar. Bevor wir Lipowitz hören, hören wir nochmal Rolf Aldag. Der ist nämlich, wir haben den Sport thematisiert, vor allem erleichtert.
Ja, ja, vor allen Dingen war es auf dem Moment hektisch, wo es dann aus der Gruppe nochmal den großen Sturz gab. Zum Glück war weder Florian noch Primus mit dabei und da haben wir erstmal drei Kreuz gemacht. Wir waren dann ein bisschen zu weit hinten bei der Einfahrt in den Schlussberg und Florian hat es dann, glaube ich, ganz gut kontrolliert mit 20 Sekunden Rückstand zum Sieger. Es ist, denke ich, im Rahmen.
So, und jetzt ist Michael Anverpes im Gespräch mit dem deutschen Hoffnungsträger.
Florian Lipowitz ist da, der bestplatzierte Deutsche im Gesamtklassement. Glückwunsch zu einem erneut tollen Tag. Was hatten Sie sich vorgenommen?
Ja, ich dachte eigentlich, dass die Gruppe heute schneller geht. Aber dann war es doch ein ganz schön langer Kampf und der Tag war super schnell wieder. Ja, wir haben probiert, vorne uns zu positionieren, gut über den kurzen Anstieg zu kommen. Ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft und ja, ich denke, am Schluss waren wir ein bisschen zu weit hinten, wo die Lücken aufgingen. Aber ja, ich habe mein Bestes bis zum Ziel gegeben und ich glaube, wir können ganz zufrieden sein.
Absolut. Sie kommen immer zusammen mit Primoz Roglic ins Ziel. Wie, wenn Sie in sich hineinhorchen, wie ist dann die Prognose? Es kommen ja erst die richtig schweren Tage und die schweren Berge, die ja Ihr Terrain sind.
Oh, ich meine, bis jetzt war es schon eine super harte Woche. Jetzt kommen erstmal zwei flachere Etappen. Ich hoffe, dass wir uns da noch ein bisschen erholen können und dann ja, mal schauen. Ich meine, die Beine sind bis jetzt ganz gut und ich hoffe, die bleiben auch so.
Lipowitz jetzt übrigens einen Platz besser als vorher Achter, weil Almeida eben zurückgefallen ist. Mhm. 3 Minuten und 2 Sekunden hinter Pogacar, 4 Sekunden besser als Roglic. Die beiden sind wieder zusammen ins Ziel gekommen, aber Flo, Lipowitz macht hier immer den besseren Eindruck, oder?
Finde ich auch, dass er dieses kleine Ding besser ist und wenn man sich das Gesamtklassement anschaut, Fabi, du hast es gerade offen, er kann auch noch weiter nach oben klettern. Ja, es gibt Leute, an die kann er sicherlich nicht rankommen, aber ich halte momentan durchaus Platz 6.
Ja, also Van der Poel schnappt er sich noch. Von hinten muss man natürlich gucken, Schelmose ist ein guter, der liegt momentan noch hinter ihm. Bei Felix Gall muss man gucken.
Bei Jorgensen muss man sehen, wie er sich aufopfert im Gebirge. Von der Klasse her natürlich ist es schwer, den zu kriegen, aber das ist natürlich möglich, klar.
Genau. Nee, was ich noch sagen wollte, sagt schon, ist richtig.
Ich sag gerade aus einer großen Aussage.
Mir fehlt bei Red Bull Borans Groa einfach nochmal einer. Weil sie haben ja gerade gesagt, sie sind zu weit hinten reingefahren, da ist einfach keiner. Und da fehlt einfach mir
Alexander
Vlasov da. Also wo ist der Alexander Vlasov, wenn 40 Mann da vorne sind, warum kann der da nicht mitfahren? Also die haben ja genug andere Leute noch im Team, die das mit Sicherheit hätten machen können. Also bei 40 Leuten, dass dann nur die zwei noch da vorne sind, das fehlt einfach. Hätten sie einen Vlasov gehabt oder irgendjemand anders, dann wären sie halt auf Platz 5 oder 10 halt in den letzten Anstieg gegangen. Und dann wäre die Lücke mit Sicherheit nicht so groß aufgegangen. Denn in der letzten Kurve hatte Lipowitz bestimmt schon 8 Sekunden, wenn man von ersten zum letzten Fahrer zählt. Ja, und dann ist vorbei. Dann hat Dan Willens aufgezogen und dann ist er noch, fährt noch in die Kurve rein und die fahren schon mit 48 km/h den Berg.
Andererseits der Sturz, ne? Da waren sie beide relativ weit vorn. Das ist so ein Ding, sowas zieht Roglic ja magisch an. Dass er sich da raushalten konnte, ist schon mal ein starkes Zeichen, dass sie das antizipiert haben. Weiß natürlich nie, was passiert, aber sie da vorn waren. Das ist schon mal gut. Und im Übrigen den Platz, den Lipowitz, also es sind ja Healy, ist ja auch raus, der Sturz. Raus, genau. Den Platz, den er verloren hat, hat er verloren an Oscar Onley. Und den habe ich im Ziel übersehen. So ein klassischer, sollte einem nicht mehr passieren, aber so ein technischer Fehler, weil es ja so ist als Reporter, man schildert das im Prinzip bis fast zum Zielstrich vom Monitor, weil man sie im Original nicht sieht. Wir sitzen dann heute, Flo, so 20, 25 Meter hinter dem Zielstrich. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo man sich sehr wohl auf die Straße orientiert, auch weil man dann nicht mehr alles im Bild hat und man will natürlich sehen, wo kommt Lipowitz. Und letztlich habe ich genau die zwei, die ersten zwei vom Monitor, gucke raus und dann kam eben der fünfte und der sechste und den dritten und vierten habe ich einfach übersehen. Das waren Oscar Onley. Dritter Platz, geworden, der ist echt auch, ist ein richtig guter, einer aus dieser britischen Armada, die zwischen 18 und 22 ist, die zur Zeit von Bradley Wiggins, die Kids, die da angefangen haben Rad zu fahren, da hast du so viele inzwischen, schade, dass die Briten nur ein großes Team haben und der vierte war eben Felix Gall und das war auch richtig stark.
Ja, wir haben über Nils Pullet schon gesprochen, wir haben nicht mit ihm gesprochen, aber das Team hat sich an ihn gewandt. Während der Etappe, als Nils Pullet dann nach, ich weiß nicht, 4 Stunden im Fernsehbild dann immer noch mal quittiert hat.
The gap remained the same, 1 minute. Amazing. Nils, amazing.
Auf der Pressekonferenz wurde Tadej Pogacar nach Tim Wellens gefragt und dessen Helferkünsten und er hat sich natürlich in höchsten Tönen dazu geäußert, aber das hätte man, glaube ich, auch 1:1 übertragen können auf Nils Pullet. Ne? Also er ist ja sehr wertschätzend, auch mit seinen Helfern, aber der Wert ist unglaublich von Nils.
Ja, als diese Durchsage kam, da wartete ich auch, dass der Name Nils noch fällt. Ja, weil erst ging es ja um amazing, super, die Mannschaft, alles klar. Aber ich fand es dann auch gut, dass der richtige Adressat gefunden wurde. Für mich ist Nils Pullet neben Florian Lipowitz momentan der deutsche Fahrer hier. Was der gezeigt hat in den letzten Tagen ist schon enorm, ist super.
Ja. Sagen wir mal, was die Deutsche Bahn in Deutschland nicht auf die Reihe kriegt, das ist die Lokomotive Pullet von der Tour de France. Da funktioniert's.
Immer nach Plan, ne? Ja. Weil wir bei den deutschen Fahrern sind, morgen stehen zwei andere im Blickpunkt. Sehr wahrscheinlich gibt es morgen einen Massensprint und das ist natürlich die Chance für Phil Bauhaus und Pascal Ackermann. Und ich habe mit beiden gesprochen, wie so ihr Gefühl ist bisher in den Sprints. Bauhaus ist ja sogar schon einmal Dritter geworden.
Ja, ganz gut. Also, wie ich es auch dann schon gesagt habe, dass ich schon das Gefühl hatte, dass Milan und Melier an dem Tag ein Stückchen besser waren, aber ja, ich gehöre dazu und wenn alles, ich sag mal, ein bisschen in meine Richtung favorisiert für mich läuft, dann denke ich, kann ich theoretisch auch gewinnen, aber ja, muss natürlich alles dann wirklich sehr perfekt laufen.
Klar, der letzte Tag war jetzt nicht so mein Tag, da habe ich einfach die Beine im Finale nicht mehr gehabt, aber ich habe einfach zu viel Körner vorher gelassen. Und im ersten Sprint war ich eigentlich ganz zufrieden mit der Leistung, die ich hatte. Ich war zwar ein bisschen früh dran, aber ich wollte, wenn dann wollte ich gewinnen und wollte ich Zweiter, Dritter werden. Das war die größte Chance an dem Tag. Und es kommen jetzt viele Sprints und wir haben analysiert, was wir falsch gemacht haben. Und das müssen wir jetzt an den nächsten Sprint ändern und dann wollen wir da auch vorne mitmischen um den Sieg.
Was lief denn falsch?
Das sagen wir nicht.
Aber ich höre raus, du bist schon noch zuversichtlich, dass es klappen könnte.
Ja, klar. Vor allem muss man auch sagen, ich bin jetzt nicht der Fahrertyp, der in der ersten Woche nochmal extrem stark ist. Ich komme immer hinten raus, wenn die ersten Sprinter schon ein bisschen kaputt sind und das war bis jetzt immer meine Stärke und da kommen noch ein paar Etappen für mich und ich bin hier, um eine Etappe zu gewinnen und ich werde jetzt nicht verzweifeln, nur weil ich den letzten Sprint nicht da war, wo ich sein wollte. Und man muss auch sagen, so eine 3-Wochen-Rundfahrt ist jeden Tag eine Überraschung und von daher kann es sein, dass man auf einmal ein bombastisches Bein hat, es kann sein, dass einfach gar nichts geht und das bombastische Bein wird schon noch kommen.
Es ist das größte Rennen der Welt. Hier ist alles größer. Wie ist es in den Sprints?
Es ist die Risikobereitschaft, die höher ist. Ja, und die Dichte an guten Sprintern, ich sag mal, weil bei etwas kleineren Rennen hat man dann in der Regel nur so 2, 3, 4 wirklich Top-Sprinter und hier hat man 10, 12 wirklich richtig starke.
Ja, die Sprints sind eigentlich, sind halt härter ausgefahren wie die, wo wir normalerweise im Jahr haben, aber grundsätzlich ist es eigentlich das gleiche Prinzip, wie wir sonst auch haben, nur dass die großen Leadouts einfach fehlen, dadurch, dass Philipsen jetzt weg ist, ist auch viele von der Einstellung her weg, weil vorher wussten wir, okay, Alpecin wird definitiv das Ding von vorne fahren, jetzt sind sie nicht mehr da. Oder in einer anderen Kombination, die werden jetzt andere Sprints fahren und jetzt ist es eben mehr, wer ist einfach im richtigen Moment, am richtigen Ort.
Was würde dir ein Tour-Etappensieg bedeuten?
Alles. Also ich würde alles dafür geben. Ja, am Ende ist natürlich klar, mein Privatleben ist mir immer wichtiger, aber rein von der Karriere her ist es das Größte, was ich gewinnen kann. Und das wäre mit Abstand mein größter Erfolg, ja.
Ja, definitiv. Ich glaube, ich würde alle meine anderen Siege abgeben für den Tour-Etappensieg. Und ich glaube, das zeigt schon, wie wertvoll der Sieg für mich wäre.
Fabian, traust du den beiden zu, eine Etappe zu gewinnen bei der Tour?
Kann er nicht sein Sprint-Trikot beim Giro d'Italia dafür abgeben? ja, ich traue beiden einen Sieg zu, wenn es für ein paar andere nicht optimal läuft. Denn rein auf dem Papier sehe ich einfach einen Tim Elier und auch einen Milan stärker ein. Also schätze ich stärker ein. Und die sind auch schneller. Also die müssten sie im Grunde genommen, wenn da irgendwas, ja, wenn die nicht die richtige Position haben, wenn da irgendwas ist, wenn sie eingebaut sind, dann kann Phil Bauers oder Pascal Ackermann eine Etappe hier gewinnen, ja.
Flo, kommentierst du eigentlich lieber eine Sprinter-Etappe, wo sich die Spannung so langsam aufbaut und weiß, am Ende gibt es den großen Höhepunkt oder so eine Etappe wie heute?
Ja, das ist eine gute Frage, muss ich fast ein bisschen überlegen. Es macht Spaß, eine Sprint-Etappe wirklich auch so, was die Lautstärke angeht, so ein bisschen anschwellen zu lassen. Und das beginnt so bei Kilometer 10, da lässt man schon mal so ein bisschen die Stimme hochgehen, ja, beschreibt, das ist auch viel Bildbeschreibung. Man muss ja auch die Zuschauerinnen und Zuschauer ein bisschen führen. Wer ist denn da auf der Seite? Wer hat denn den grünen, den blauen, den gelben Helm und so weiter? Das macht schon extrem viel Spaß. Anschließend vielleicht an das, was Fabian eben gesagt hat, das wäre natürlich eine Überraschung. Und ich glaube, die mentale Geschichte spielt ja durchaus auch eine Rolle. Von beiden, von Phil und auch von Pascal, erwartet man das nicht. Man erhofft es sich sicherlich, aber ich glaube, wenn Milan morgen wieder nicht gewinnt, dann ist der in einer Situation, dass es eher ins Verzweifeln geht. Wenn Phil Bauhaus und Pascal Ackermann bei dieser Tour de France nicht gewinnen, ist das ja kein Grund zu verzweifeln. Bei Phil Bauhaus hat er gezeigt, er kann da mithalten. Mhm. Er war Dritter. Aber von kein Mensch sagt, als wenn der Bauhaus hier keine Etappe gewinnt, dann war das aber eine schlechte Tour. Das ist ja Quatsch. Und vielleicht ist diese Geschichte der kleine Vorteil, der das kompensieren kann, dass sie eigentlich von der Endgeschwindigkeit mit den Allerbesten nicht mithalten können. Desto länger das geht und desto länger ein Milan nicht gewinnt, desto mehr wird der verzweifeln und die Chance vielleicht für einen Phil Bauhaus größer werden.
Steht hier überall leicht ansteigende Zielgerade. Ich habe sie nicht vor Augen. Wir waren zwar schon ein paar Mal in Laval, aber ich an anderen Stellen. Ja. Das ist der Vorteil, wenn du halt vor Ort bist, dass wir morgen Mittag schon mal gucken können.
Ja.
Und je nachdem, wie steil das wirklich ist, desto sehr Pascal Ackermann kommt ja ganz gut hoch. Aber natürlich darf es nicht zu steil werden. Das wird auch wieder anders. Aber Jonathan Milan brauchst du relativ flach. Da wird sich dann auch noch mal was an unseren Prognosen jetzt hier ändern. Übrigens, vor 4 Jahren war Laval zuletzt Zielort in einer Etappe, gewonnen hat.
Pogacar am Zeitfahren,
ja. Ich wollte jetzt keiner schrecken.
Aber ich habe mich natürlich, du ja genauso, Holger, auf die Etappe vorbereitet. Eine kleine kuriose Geschichte dazu. Ja. Wir fahren bei der Sprintwertung durch Vitré. Und Vitré war im Jahr 2000 Zielort. Und damals gewann im Bergtrikot Marcel Wüst.
Ja.
Und die Geschichte wurde echt geschrieben von deutschen Fahrern. Denn ich glaube, bis ungefähr 150 Meter vor dem Ziel waren Erik Dekker und Jens Vogt in der Fluchtgruppe. Und du hast die immer näher kommen sehen, das ganze Feld. Marcel Wüst sagt rückblickend, ja, uns war das schon klar, dass wir die kriegen. Das war schon verdammt knapp. So, und dann gewinnt Marcel Wüst seine Etappe im Bergtrikot vor Erik Zabel. Also 3 Deutsche. Wir machen morgen auch ein Souvenir dazu, ja, in unserer Übertragung. Und Marcel hat gesagt, was ihn besonders gefreut habe, war, dass am Tag danach Jens Vogt auf ihn zukam und sagt, ein Glück hast du gewonnen. Gegen Decker hätte ich eh keine Chance gehabt.
Übrigens im Bergtrikot ja, weil er am Tag zuvor im Zeitfahren oder Prolog.
Es war noch vorher, das war in Fütteroskop gleich zu Beginn, im Prolog, ging es ja über so eine Brücke.
Ja.
Und er hatte das Reglement genau gelesen und gewusst, wenn ich da am schnellsten hochsprinte, kriege ich das Bergtrikot. Danach gab es 2 Etappen ohne Bergwertung. Er hat es bis zur 4. Etappe behalten. Das war echt cool.
Sehr clever, sehr clever. Sehr gut.
Am Wochenende gibt es auch nur eine Bergwertung, habe ich übrigens gesehen, nämlich morgen.
Ja, genau.
Und am Sonntag gar keine. Also
Valens behält.
Valens trägt es erstmal mindestens bis Montag. Ja, wir freuen uns sehr auf morgen. Reden jetzt noch über den Giro der Frauen. Normalerweise übernimmt Holger das, aber ich habe es eingangs schon erwähnt. Liane Lippert hat die Etappe heute gewonnen in einem Zweiersprint. Und sie müsste jetzt uns hören.
Ja.
Du bist dran.
Hallo,
wie
aus
schön.
Italien.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, voll. Dankeschön.
Ist eine läppische Frage. Dein erster Saisonsieg, wie fühlt er sich denn an?
Ja, sehr schön, wirklich. Ich habe lang drauf gewartet und immer viele Ups und Downs gehabt. Und ja, es ist einfach schön, dass es jetzt mal geklappt hat. Gerade wenn man nicht so oft gewinnt, ist es halt echt immer richtig speziell, wenn es einfach klappt und man einen guten Tag erwischt.
Und du hattest ja auch die Freiheiten von deinem Team bekommen, weil du bist ja eigentlich Helferin von Marlen Reusser, die ja den Giro gewinnen möchte. Was habt ihr heute Morgen besprochen da im Team?
Genau, klar ist das die Priorität immer, das Marlen Reusser. Aber ja, wir wussten, dass heute auch eine Etappe ist, die mir super gut liegt. Und ich habe mich jeden Tag besser gefühlt. Und ja, daher habe ich dann auch die Freiheit bekommen vom Team, heute was zu probieren oder eher selber ein bisschen zu folgen, weil das Finale mir halt auch super gut liegt. Und ja, das war dann auch ein bisschen Instinkt, in der Gruppe eben dazu zu springen. Und ja, ich glaube, wir haben alles richtig gemacht heute.
Und dann hast du den Zweiersprint gewonnen, ne?
Genau.
Ja, hattest den Lucky Punch. Wie ist denn das Erlebnis Giro in diesem Jahr?
Ja, cool. Also es ist halt sehr speziell oder halt nochmal anders, wenn man so eine Marlen Reusser hat und man wirklich für das Marlen Reusser fährt und das auch als Ziel hat, ja, da gibt einfach jeder nochmal, ich weiß nicht, 10% mehr und ja, es ist einfach speziell und ja, macht auf jeden Fall Spaß bis jetzt.
Ja, hast du denn die Chance oder habt ihr die Chance heute bei all dem, was jetzt noch kommt am Wochenende mit der Entscheidung, um das Maglia Rosa, diesen Etappensieg ein bisschen zu feiern?
Nee, es gibt keine richtige Party. Ich meine, die große Party ist dann wirklich in der letzten Etappe. Wir erholen uns, wir haben morgen großes Tor, dann nochmal in Imola auch. Der Kurs ist ja auch wirklich explosiv und technisch und ja, da haben wir uns auf jeden Fall nochmal vorgenommen.
Ja, wir grüßen dich ja aus Frankreich, aus der Bretagne, wo ja dann die Tour der Frauen auch starten wird, in Brest. Wie groß ist die Vorfreude bei euch auf die Tour, die ja wahrscheinlich nochmal viel größer sein wird als der Giro?
Ja, voll. Also jetzt sind wir komplett auf den Giro fokussiert, aber trotzdem freut man sich einfach nur auf die Tour und jetzt auch mit dem Sieg und mit der Form denkt man natürlich schon ein bisschen schon an die Tour, gerade für mich die ersten 2 Etappen und danach wird es ja eher bergig und dann für Marlen, deswegen, ja, ich freue mich total drauf.
Liane, herzlichen Dank, schön, dass wir kurz sprechen konnten.
Ja, liebe Grüße nach Frankreich.
Ja, schöne Grüße nach Italien, ciao, danke dir.
Mach's gut, ciao.
Ciao, ciao.
Und Ingo Zamperoni würde jetzt sagen, dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Ach, jetzt lass doch. Das war doch so gut anmoderiert, Moritz.
Ja, wir wollen ja auch nicht lügen. Ganz kurzer Blick noch aufs Wochenende, Holger. Wer wird den Giro gewinnen?
Ja, wenn die Mannschaft so gut drauf ist und so eine Helferin hat mit Liane Lippert, wird es wohl Marlen Reusser schaffen. Sie führt ja aktuell, Antonin Niemeyer ist jetzt, glaube ich, 7. aktuell, hat immer noch das weiße Trikot und deswegen gehe ich mal davon aus, dass es Marlen Reusser schafft. Ausgestiegen ist übrigens Lotte Kopecky, die Weltmeisterin, um auch ein bisschen sich zu schonen in Richtung Tour de France. Und im Übrigen habe ich mit Liane Lippert bei der Deutschen Meisterschaft gesprochen mit Blick auf die Tour. Und das, was sie jetzt gesagt hat im Wortlaut über den Giro, diese Etappe kam mir extrem gelegen, haben wir sie gefragt, ist es eine Etappe bei der Tour? Die erste ist perfekt für mich. Die passt genau auf mich. Wenn sie die erste gewinnt, kriegt sie das gelbe Trikot. Das wäre natürlich toll. Also das gibt jetzt extrem viel Hoffnung.
Dann wird's ohne laut. Druck, dann wird's Druck. Laut.
Ja, ihr kommentiert ja auch beide die Tour der Frauen. Flo, du im Fernsehen, Holger, du im Radio. Wie weit ist das ja schon präsent bei euch? Also ihr habt euch ja wahrscheinlich schon vorbereitet auf alles.
Ne? Ja klar, ich habe das logischerweise vorbereitet. Ich freue mich auf Hanka Kupfernagel, die sitzt dann an meiner Seite dann. Es ist natürlich für uns beide, für Holger und für mich irgendwie eine Doppelaufgabe, weil wir kommentieren das ja alles dann von vor Ort bei der Männertour. Da sind wir nun jetzt gerade.
An den ersten beiden Tagen.
An den ersten beiden Tagen, genau, in Pontarlier und dann aus Paris. Es ist immer schade, wenn man zu weit weg ist. Aber natürlich werde ich auch jede Gelegenheit noch nutzen, um mit deutschen Fahrerinnen vorab zu sprechen. Holger hat die Chance schon genutzt bei der deutschen Meisterschaft. Das ist natürlich unglaublich wichtig. Clara Koppenburg hat ja im vergangenen Jahr mitkommentiert, aber sie ist nominiert worden von ihrer Mannschaft Cofidis. Also die sitzt dieses Jahr auf dem Rad. Ja, Hanka macht super. Das super und das, ich kann das mal so beschreiben. Im vergangenen Jahr, da war ja Hanka auch mit dabei. Wir haben das ja aufgeteilt, hatten zwei Expertinnen. Ein Teil hat Clara gemacht, ein Teil Hanka. Wenn Hanka Kupfernagel auf die Straße geht, auf die Ziellinie und dann kommen die vorbei. Ja, da holen die sich ja fast alle eine Autogrammkarte ab.
Wie bei Fabian.
Es ist fast so. Echt großartig. Das sieht, das wissen wir ja. Aber man sieht auch, wie das nachhalt die große Karriere von Hanka Kupfernagel. Das ist.
Und das Schöne ist, ja, die ersten beiden Etappen laufen ja auch im ersten.
Genau.
Ja.
Und Hanka war ja auch bei uns im Tour vom Live in Frankfurt. Ja. Fand die sehr sympathisch und sie war so ein bisschen zurückhaltend, weil sie, glaube ich, nicht so groß auftrumpfen wollte, was sie auch auszeichnet, finde ich. Aber sehr sympathisch und einfach eine ganz wahnsinnig gute Fachfrau. Das muss man echt sagen. Also die
kennt sich aus.
Gutes Pendant zu Fabian Wegmann, kann man so sagen.
Wir haben ja früher auch in Freiburg auch viel zusammen trainiert. Also sie hat ja auch in Freiburg gewohnt, ich auch eine lange Zeit. Und sie war zu dieser Zeit war sie eigentlich die einzige Frau, die mit uns mittrainieren konnte. Die war ihrer Zeit voraus. Also auch so viele Weltmeistertitel, was sie alles erreicht hat, auch im Zeitfahren, wie stark sie da war. Das war ja, muss man sagen, ein anderes Zeitalter auch. Also was es heute für eine Unterstützung gibt in den Teams, was da alles gemacht wird, das musste Hanka noch alles mehr oder weniger für sich selbst erledigen und alles selber organisieren. Und heute sind die Frauenteams ja genauso ausgestattet wie die Männerteams. Also da tut sich ja nichts mehr.
Es gibt eine neue Folge von Deine Tour von Marc Drumm bei YouTube, sportschau.de und in der ARD Mediathek. Und diesmal geht es um die Technik, also beispielsweise darum, was so ein Rahmen aushalten muss, wenn die Topsprinter da im Finale morgen beispielsweise bis zu 2000 Watt auf die Pedale und auf die Straße wuchten. Sehr spannend mit Rick Zabel zusammen. Deine Tour, unser Format bei YouTube. Und wir hören uns morgen im Tourfunk wieder, dann natürlich wieder in der ARD Audiothek. Freue mich sehr auf den Sprint morgen und mal gucken, was die beiden Sprinter machen.
Ich freue mich auch drauf. Ja.
Flo, Fabian, Holger, Michael und ich sagen Tschüss aus der Bretagne.
Tschüss.
Ciao.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.